Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Journalistinnen und andere Medienmacher mit Parteibuch, das ist nicht neu, sorgt aber bis heute für Diskussionen. Aktuell im Fall der künftigen ARD-Programmdirektorin Christine Strobel, ein Thema heute bei uns. Außerdem ein Blick auf journalistische Sprache oder genauer den Balanceakt, den Nachrichten meistern müssen, einerseits so sachlich wie möglich und dabei aber auch so verständlich wie möglich zu formulieren. Sprachliche Verständlichkeit, das ist ein Stichwort, das zum ersten Thema dieser Sendung führt, denn genau das ist eine Disziplin, in der dieser Mann hier meisterhaft ist, auch wenn es darum geht, Medien zu kritisieren.
That's just fake news. The New York Times tried it, the same thing. They want to create a little bit of a story, a little bit of... They're doing anything they can. Not only that's the least of it. I mean, the stories that I read are so fake.
Sie haben ihn wahrscheinlich erkannt, nach 4 Jahren als US-Präsident Donald Trump war das. Heute während einer Pressekonferenz, nachdem er dort auf Recherchen der New York Times angesprochen wurde. Die Zeitung hat herausgefunden, dass Trump über Jahre kaum bis gar keine Steuern gezahlt haben soll. Für den republikanischen Politiker sind das Fake News und ein weiterer Anlass, seine Sicht auf die Medien zu präsentieren, seine negative Sicht. Die gespaltenen USA, ein Thema, mit dem sich auch der Journalist Stefan Lambi beschäftigt hat. Gemeinsam mit dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer hat er ein Buch geschrieben, das heute erschienen ist, Im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Lambi.
Hallo Herr Borgers, grüße Sie.
Die aktuelle Recherche der New York Times, in Ihrem Buch taucht sie nicht auf. Dennoch, wie würden Sie diese Arbeit bewerten? Ist das eine journalistische Sensation, ein Scoop oder doch nur, wie Trump es darstellt, ein weiterer Versuch, ihn zu Fall zu bringen, also ein journalistischer Aktionismus?
Ja, schon beides. Es ist ja ein Scoop, weil Trump hat ja jahrelang versucht, genau das zu verhindern, dass seine Steuerverhältnisse öffentlich werden mit allen möglichen Tricks und dass es jetzt doch möglich ist, wird ihn mächtig wurmen. Und natürlich ist es auch der Versuch, Trump zu Fall zu bringen, denn viele amerikanische Kolleginnen und Kollegen haben genau das vor. Es wurmt sie, dass Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde. Sie haben ja auch was dazu beigetragen, weil sie ihn damals unverhältnismäßig groß gemacht haben. Und jetzt nehmen sie natürlich jede Gelegenheit wahr, gegen Trump zu schießen.
In Ihrem Buch sprechen Sie von einem neuen Bürgerkrieg, der mit den Waffen der Mediengesellschaft ausgetragen wird. Die Geschichte ist ja ein gutes Beispiel dafür. Erleben wir aber am Ende nicht einfach eine alte ideologische Auseinandersetzung, die nur in neuen, jetzt digitalen Medien ausgetragen wird?
Naja, wir haben sowas Ähnliches schon mal erlebt in den Nixon-Jahren. Sie erinnern sich an Watergate. Da hat Richard Nixon, der damalige amerikanische Präsident, kollektiv Journalisten und Journalisten als Feinde bezeichnet. Genau das tut Trump jetzt wieder. Damals war die Atmosphäre zwischen Politik und Medien, wo es ja eine klare Distanz geben muss, aber doch enorm aufgeladen. Und diese Methode hat Donald Trump also vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an übernommen. Und das mit dem Bürgerkrieg ist natürlich eine Metapher, aber mittlerweile, wenn Sie sich das Geschehen in vielen amerikanischen Gemeinden anschauen, hat es ja wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände, weil es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt, es gibt Schlägertrupps und es bleiben Leute leider tot auf der Straße liegen. Also sofern sind wir von einem realen Bürgerkrieg nicht, natürlich nicht in diesem dramatischen, klassischen Sinne, aber hier und da flammt physische Gewalt auf den Straßen auf. Und das wird angeheizt unter anderem durch die Tweets und die Aussagen von dem amtierenden Präsidenten Donald Trump.
Und die Arbeit der Medien, dem sind Sie ja in Ihrem Buch auch nachgegangen. Können Sie sagen, wann die Medien ihren Kompass verloren haben?
Ja, da gab es eine Entwicklung Mitte, Ende der 80er Jahre. Bis zum Jahr 1987 hatten Rundfunkanstalten, also Hörfunk wie Fernsehen, die sogenannte Fairness-Doktrin zu respektieren. Das war also ein Gesetz, was Moderatorinnen und Moderatoren dazu verpflichtete, bei politisch kontroversen Themen auch immer die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Und in den Jahren der Deregulierung hat man das aufgegeben. Und dann begannen Talkradio-Moderatoren ihr Werk. Die konnten nämlich einseitig kommentieren und hatten dann auch die Möglichkeit, unwidersprochen Verschwörungstheorien zu veröffentlichen. Das waren vor allem ultrakonservative Moderatoren. Dieses Modell wurde dann Jahre später von Fox News übernommen und es ist natürlich auch leichter und in einem gewissen Sinne auch billiger zu hetzen, zu kommentieren, als durch investigative Recherche aufzudecken. Und diese Entwicklung, die da 1987, 88 etwa ihren Anfang nahm, die sehen wir in voller Blüte heute, sodass da nicht nur Republikaner und Demokraten gegeneinander stehen, sondern auch Fox News und CNN. Das ist wirklich mit Händen zu greifen im Moment.
Eine kurze Einschätzung zum Schluss noch. Sie schreiben in Ihrem Buch, für viele Amerikaner spielen Fakten kaum mehr eine Rolle. Welche Chancen haben denn überhaupt noch seriöse Medien, die genau darauf setzen, Fakten zu recherchieren und zu präsentieren? Haben Sie Hoffnung für eine bessere Zukunft?
Naja, Hoffnung macht die Entwicklung der Auflagen von seriösen Zeitungen wie New York Times und Washington Post. Denen ist das ganze Jahr nicht schlecht bekommen, auch im digitalen Bereich. Damit konnte man so vor 5, 6 Jahren nicht unbedingt rechnen. Aber unabhängig jetzt von dem amtierenden Präsidenten Donald Trump, ist das natürlich ein Strukturwandel, der da zu beobachten ist. Und der wird weitergehen, egal wer da im Weißen Haus künftig sein wird.
Einschätzungen waren das von Stefan Lambi. Er und Klaus Brinkbäumer haben ein Buch geschrieben. Im Wahn, die amerikanische Katastrophe, heute erschienen im Beck Verlag. Ihre gleichnamige TV-Doku läuft Ende Oktober im 1. Danke, Herr Lambi.
Danke Ihnen.
ARD, wir haben es vergangene Woche gemeldet, bekommt erstmals in ihrer 70-jährigen Geschichte eine Programmdirektorin. Christine Strobel wird ab Mai 2021 für das Erste und die ARD-Mediathek verantwortlich sein. In den Berichten über sie fehlte ein Hinweis fast nie. Strobel hat beste Kontakte zur CDU. Zum einen über ihre Familie, vor allem aber ist sie auch selbst schon lange Mitglied der Partei. Daniel Buß hat bei ihr und den Verantwortlichen nachgefragt, ob da nicht ein Konflikt besteht.
Christine Strobel ist durchaus bewusst, dass nicht alles gehen sollte, was gehen könnte. Vor einem Jahr war sie als Intendantin des SWR im Gespräch, ihrem Heimatsender. Doch Intendantin werden, das sei nicht vereinbar mit der Tätigkeit ihres Mannes. Denn Thomas Strobel ist baden-württembergischer Innenminister und Landesvorsitzender der CDU.
Ich beobachte Politik gerne, ich habe auch wahnsinnig viele Gedanken dazu, aber ich will es nicht selber gestalten,
sagte die 49-Jährige im Juli. Ein Moderator im ersten Programm ihres Heimatsenders SWR sprach sie darauf an, dass sie selbst früh in die Junge Union eingetreten sei.
Ich bin ein Fan der Demokratie und glaube, dass Menschen sich in Parteien engagieren müssen und auch für diesen Staat engagieren müssen und habe aber für mich entschieden, dass ich das mit einer Parteimitgliedschaft, das stimmt, tue, aber darüber hinaus nicht. Und insofern fühle ich mich damit auch sehr wohl.
Das stimmt aber nicht alle Zweifler leise. Seit bekannt ist, dass Strobel im Frühjahr Programmdirektorin der ARD wird, artikuliert sich auch Unverständnis. Vieles davon kommt klar aus einer politischen Ecke. Die AfD ruft Staatsfunk und sieht sich in ihrem Verdacht bestätigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch gesteuert sei. Nicht zuletzt, weil Strobels Vater, Wolfgang Schäuble, sogar Bundesinnenminister war, Vorsitzender der CDU und nun Bundestagspräsident ist. Aber auch andere stellen Fragen, ob sie sich nicht im Zweifel, vielleicht auch subtil, doch im Sinne ihrer Partei oder Familie entscheiden werde.
Sie wird wahrscheinlich da so häufig nachgefragt wie Intendanten nach ihren Gehältern,
sagt Tom Buro, der Vorsitzende der ARD. Er hat mit den übrigen 8 Intendantinnen und Intendanten und in Abstimmung mit den Gremien entschieden, dass Strobel den prominenten Posten bekommt. Buro sagt, Strobel habe nie erkennen lassen, in welchem politischen Umfeld sie aufgewachsen sei.
Im Übrigen ist bei denen, das kenne ich ja nun als Journalist, weil ich lange mein ganzes Berufsleben bei ARD-Sendern für die Informationen tätig war, ist es so, dass doch da die redaktionelle Hoheit für die Sendung bei den Redaktionen liegt. Wenn Tagesschau oder Tagesthemen gemacht werden, dann sagt doch der Programmdirektor oder die Programmdirektorin nichts dazu.
Auch RBB-Intendantin Patricia Schlesinger will auf Strobel nichts kommen lassen. Sie habe die Juristin vor allem kennen und schätzen gelernt, seit sie vor 8 Jahren die Degeto übernommen hat, die Tochtergesellschaft der ARD für Filme und Serien. Die Degeto war in der Krise, vor allem finanziell. Strobel habe sie da rausgeführt und neu ausgerichtet. Mit Produktionen wie Babylon Berlin habe sie der ARD im Ersten, aber auch im Netz Erfolge beschert.
Die ARD ist doch nie eine One-Woman-Show, egal wer da an der Spitze sitzt.
Schlesinger sagt, die aufwendige Struktur der ARD, bisweilen ein Nachteil, schütze in diesem Fall.
Das heißt, wir haben Chefredakteure in jedem Haus, 9 Chefredakteure. Wir haben einen ARD-Chefredakteur. Das heißt, Entscheidungen werden bei uns nie ganz allein getroffen, nie unkontrolliert getroffen. Wir sind ein öffentlich-rechtliches System. Ein Durchregieren ist, glaube ich, überhaupt nichts, was man mit Frau Strobel in Verbindung bringen kann. Erstens und zweitens lässt unser System sowas gar nicht zu.
Strobel selbst bezieht ebenfalls nach Bekanntgabe ihrer Personalie Stellung. Auf die Frage, wie sie um Vertrauen dafür werben kann, dass ihre politischen Interessen nicht das Programm beeinflussen.
Ich glaube, das ist relativ klar und eindeutig zu beantworten. Das eine ist eine private und persönliche Haltung und die hat genau da zu bleiben, wo sie ist und hat im Job nichts zu suchen. Und insofern werde ich genau so dieses auch in Zukunft handhaben. Und ich glaube, ich habe auch in der Vergangenheit gezeigt, dass man damit professionell umgehen kann.
Kritiker sagen allerdings, anders als jetzt bei der Degeto und früher beim SWR, wo sie erst die Kinder- und Jugendprogramme und dann die Fernsehfilme verantwortet hat, wird sie künftig für alle Genres zuständig sein. Es wird also auf die verteilte Verantwortung in der ARD ankommen und auf die Trennung der Aufgaben mit dem ARD-Chefredakteur. Ihr Vorgänger Volker Herres, früher Chefredakteur des NDR, löst zudem ein weiteres Problem. Dem Presseclub, den er auch als Programmdirektor der ARD moderiert, bleibt er treu und nimmt Strobel so eine Aufgabe ab.
Ein Beitrag war das von Daniel Buß. Und weiter mit einer Programmänderung. Nicht bei uns, auf Pro7. Dort hätte heute Abend um 20.15 Uhr, also zur besten TV-Sendezeit, eigentlich Django Unchained laufen sollen. Der preisgekrönte Western von Quentin Tarantino. Doch stattdessen setzt der Sender nun auf ein Genre, für das er nicht unbedingt bekannt ist. Eine investigative Reportage, rechts, deutsch, radikal, angekündigt von Pro7 selbst mit Blick aufs eigene Programm als wichtigste Dokumentation der letzten Jahre. Thilo Mischke, Sie sind als Autor mitverantwortlich für diese Dokumentation. Ganz kurz vorweg, hat man Ihnen verraten, haben Sie mitbekommen, warum das Programm jetzt so kurzfristig geändert wurde?
Das wussten wir natürlich, dass es so kurzfristig geändert wird, weil der heutige Tag ist das Ergebnis einer fast 2-jährigen Recherche und wir mussten aus rechtlichen Gründen so lange wie möglich diesen Film unter Verschluss halten. Wir wollten nicht, dass irgendwie vorher irgendwer mitbekommt, dass es diese Dokumentation geben wird, aber sie ist auch erst sehr kurzfristig abgeschlossen worden.
Hat das auch was mit der Geschichte, die wir eben auch in den Nachrichten gehört haben, bei uns hier im Deutschlandfunk zu tun, der Szene aus Ihrem Film, die einen AfD-Mitarbeiter, den ehemaligen Pressesprecher Christian Lüth, zeigt, der über Migranten gesagt haben soll, wir können die nachher immer noch alle erschießen, das ist überhaupt kein Thema, oder vergasen, wie du willst. Diese Szene wurde mit verdeckter Kamera gedreht. Sie nennen diesen AfD-Mann nicht namentlich in ihrer Reportage. Die Wochenzeitung Zeit, die ihre Doku vorab gesehen hat, tut es sehr wohl. Die hat das herausgefunden, dass es sich dabei um ihn handelt, Christian Lüth. Warum haben Sie das nicht selbst auch getan, selbst verraten?
Weil das beim Fernsehen etwas schwieriger ist. Wenn man das online veröffentlicht, muss man den journalistischen Regeln nach, und das ist auch richtig, dass es so ist, der Person eben die Möglichkeit geben, sich dazu rechtfertigen. Und das hat der Kollege Fuchs von der Zeit auch getan. Und wir hatten eben mit der Programmplanung eben dieses Fernsehens, das eben nicht so schnell ist wie online, ging es nicht anders. Das ist die rechtliche Möglichkeit, die wir haben, und die haben wir genutzt. Und ich bin auch sehr dankbar für die Recherchen des Kollegen Christian Fuchs. Der hat uns damit ja auch geholfen ein bisschen.
Ja, Aufmerksamkeit ist da. In dem Format jetzt, für das sich Pro7 entschieden hat, sind Sie selbst als Reporter zu sehen bei so einem Thema. Was hat das für Sie bedeutet? Hat es Ihre Arbeiten grundsätzlich erschwert oder im Gegenteil vielleicht sogar erleichtert?
Das ist eigentlich ganz lustig, denn wenn man auf solche Demonstrationen geht und sagt, man, also auf rechte Demonstrationen oder sich mit Rechtsextremen unterhält und sagt, man ist eben ein Reporter von ProSieben, wird man sofort unterschätzt, weil die Gesprächspartner denken, man sei von irgendeiner Boulevardsendung oder von Galileo und will einen lustigen Beitrag drehen.
Oder von Joko und Klaas.
Wir mussten uns auf jeden Fall nicht durch diese unangenehmen Vorwürfe der Lügenpresse hindurcharbeiten, weil soweit konnte differenziert werden. Wir konnten direkt mit dem Gespräch losgehen und dann eben auch mit den Gesprächspartnern zum Beispiel 4 Interviews à 4 Stunden führen, weil sie uns unterschätzt hatten.
Und was ist dann passiert, wenn man festgestellt hat, der hat doch ernsthaftes Interesse an mir?
Erstaunlicherweise haben sich die Leute geöffnet. Sie haben Einblicke in ihr Leben gegeben, ohne dass sie uns genutzt haben als Plattform. Und das ist, glaube ich, das Seltene. Also das war auch der Rechercheansatz vor 2 Jahren war eben so, unter keinen Umständen möchten wir diesen Ideologien eine weitere Plattform bieten. Es geht wirklich um die Person und wie passiert ein Abrutschen in diese Szene und wie weit ist sie miteinander vernetzt. Das war die Aufgabe. Und wir wollten aber kein Parteiprogramm der AfD oder der Rechten oder dem vom Dritten Weg produzieren. Das war eigentlich uns die wichtigste Aufgabe.
Ergebnisse Ihrer Recherchen sind bereits in einen Artikel, einen Printartikel eingeflossen, der im Fokus erschienen ist. Wie haben Sie bislang insgesamt die Reaktionen auf Ihre Arbeit erlebt, auch aus der rechten Szene, über die Sie berichtet haben, die ja auch bekannt dafür ist, gerne mal zu drohen?
Ich bin, das klingt so ein bisschen wie so ein strenger Lehrer, aber ich bin positiv überrascht von der rechten Szene, dass sie sich im Zaum hält. Das liegt aber auch daran, dass diese Vorwürfe, die wir an Christian oder die durch die Zeit eben auch an Christian Lüth gerichtet sind, so drastisch sind, dass du wahrscheinlich selbst als rechter Troll nicht mehr so richtig weißt, wie du jetzt trollen sollst. Also das ist meine Vermutung. Also es hält sich noch zurück. Es gibt sehr viel positives Feedback und es gibt auch viele User im Internet und Twitterer, das ist ja eigentlich eher die Schimpfplattform, die Partei ergreifen. In dem Moment, wo jemand dann wieder sagt, aber er müsste doch auch mal und könnte man nicht auch mal und warum immer nur über rechts? Und da wird dann diskutiert und debattiert und das hat mich sehr überrascht.
Vielen Dank, Thilo Mischke, Autor der Dokumentation Rechtsdeutsch Radikal, die heute ab 20.15 Uhr auf ProSieben laufen wird.
Dankeschön.
Und wir bleiben zumindest ein wenig beim Thema, die Sprache. Einzelne Wörter oder ganze Narrative von Rechten, von Populisten schaffen es immer wieder in die mediale Debatte und damit auch in die Berichterstattung von Nachrichten. Welche Folgen das für die Glaubwürdigkeit des Journalismus haben kann? Michael Mayer hat sich umgehört, auch vor dem Hintergrund eines Beispiels, das vor kurzem für große Aufregung gesorgt hat.
Da muss man auch tatsächlich mal die Kirche im Dorf lassen. Das Ganze war ja bei Lichte betrachtet kein Sturm, sondern eher ein Stürmchen.
Nach einer der Demos gegen die Corona-Politik in Berlin war es zu einer kurzzeitigen Besetzung der Vortreppe des Reichstags gekommen. Der Reporter des Nachrichtensenders NTV korrigierte dann nachträglich die Formulierung vom Vortag. Es sei ein Sturm auf den Reichstag gewesen. Eine Formulierung, die sogar die Tagesschau in den ersten Stunden danach verwendete. Das habe man aber schnell korrigiert, sagt Markus Bornheim, Chefredakteur von ARD Aktuell in Hamburg.
Da haben wir sofort auf die Bremse getreten, weil das war kein Sturm auf den Reichstag. Da muss man total aufpassen, dass man bei diesen Bildern nicht sozusagen vereinnahmt wird und dass wir diese Dramatik da nicht übernehmen und da bei denen auf den Leim gehen.
Die Sprache von Populisten kommt auch in Nachrichten immer mal wieder vor, stellt Tobias Rothmund, Medienpsychologe an der Uni Jena, fest.
Wir wissen, dass Sensationen und negative Ereignisse gerne auch in Medien vermittelt werden, also eine Art sensationalistische Formulierung wie der Sturm auf den Reichstag, der hat es sicher auch leicht, medial Aufmerksamkeit zu erzielen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es auch eine gewisse Nähe zwischen dem Populismus in der Politik und der Medienlogik, die das begünstigt.
Allgemein kann man sagen, es gibt einen Trend zur saloppen Formulierung, vor allem aber nicht nur in Beiträgen und Korrespondentenberichten. Da fliegt Wirecard in hohem Bogen aus dem DAX oder Corona überschattet den Sommerurlaub oder aber es werden gezielt reißerische Adjektive gewählt.
Unfassbare Taten. Die Polizei in Münster deckt einen neuen, abscheulichen Fall von Kindesmissbrauch auf.
Allerdings, so sagt es Markus Bornheim von ARD aktuell, müsse man bei aller Kritik unterscheiden zwischen einem Korrespondenten-Live-Bericht, einem Beitrag im Internet oder einer Meldung in der 20-Uhr-Tagesschau.
In der 20 Uhr müssen wir wirklich auf den Punkt genau formulieren. Und auch wenn es dort manchmal vielleicht etwas umständlich ist, aber an dem Punkt muss es wirklich ganz genau treffen. Ich bin da ein bisschen großzügiger, wenn es in den Bereich Social Media geht, weil wir dort eine andere Zielgruppe haben und man dort durchaus es auch verkraften kann, umgangssprachlicher zu formulieren, wenn man den Sinn dann eher trifft, weil sich dann gerade ein jüngeres Zielpublikum davon eher angesprochen fühlt.
Der Trend zur Umgangssprache sei unübersehbar, kritisiert Kai Blasberg, ehemaliger Geschäftsführer von Tele5 und Autor einer medienkritischen Kolumne im Fachmagazin Media. Das steife Texten und Moderieren früherer Tage sei einer lockerflockigen Ansprache gewichen, die teilweise an die Grenze der Seriosität gehe, stellt Blasberg fest.
Dass eben so Vermischungen stattfinden, dass so Moderationen stattfinden, die früher so nicht stattgefunden haben, dass eben nicht nur Bericht erstattet wird, sondern auch Kommentare mit eingespeist werden, eine gewisse Lachsheit, eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Lebensnähe hergestellt werden soll, die aber dann am Ende zu Blüten führen, wo du denkst, das gehört doch hier gar nicht rein.
Hallo! Ulrike von der Gröben first.
Dankeschön, Herr Klöppel, das haben Sie aber schön gesagt.
Yeah. Medienpsychologe Tobias Rothmund meint, dass man diesen Trend aber nicht bei allen Formaten und Nachrichtensendungen feststellen kann. Je seriöser der Sender und das Nachrichtenformat, desto weniger salopp gehe es zu. Man müsse bei all dem auch den Wunsch der Macher bedenken, näher an die Lebenswelt der Nutzer und Nutzerinnen zu kommen.
Dadurch, glaube ich, wird auch dem Eindruck entgegengewirkt, dass es irgendwie eine abgehobene Denkweise sei. Also ich glaube, durch den Sprachstil wird Nähe hergestellt, wird auch Authentizität vermittelt, die auch dem Hörer dann zeigt, wir sprechen auf Augenhöhe.
Sind die Nachrichten also insgesamt unseriöser geworden? Mindern umgangssprachliche Formulierungen die Glaubwürdigkeit? Tobias Rothmund verneint das.
Ich glaube eher, dass es teilweise so ist, dass in Journalismus und in den Medien die Trennung zwischen Fakten und Meinung nicht klar genug gemacht wird. In dem Sinne, dass zum Beispiel oft auch die Wertegrundlagen, auf denen dann Interpretationen erfolgen, die müssen transparent gemacht werden. Und ich glaube, das würde der Glaubwürdigkeit des Journalismus zugutekommen, wenn diese normativen Überzeugungen klarer, transparenter kommuniziert würden.
Medienpsychologe Tobias Rothmund in einem Beitrag von Medienjournalist Michael Mayer war das zur Sprache von Nachrichten.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Stefan Schmidt von der Altmarkt-Zeitung in Gadelegen. Unser morgiger Aufmacher behandelt das Thema Hunde. Und zwar gibt es einen Hund, der 5 Tage lang am Stadtrand umherlief, mit einer Kette um den Hals und Tierheim und Feuerwehr in Atem hielt, dann eingefangen wurde und jetzt friedlich im Tierheim lebt.
So, jetzt sind wir am Ende von Medias Res angelangt. Aber im Netz sind wir immer da auf deutschlandfunk.de/mediasres und wir haben einen neuen Podcast namens Nach Redaktionsschluss. Hier diskutieren wir mit unseren Hörerinnen und Hörern über ihre Kritik und ihre Fragen zum Thema Journalismus und Medien. Sie können uns ihre Anmerkungen schicken an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und kommen dann vielleicht ja auch mal mit uns in diesem neuen Podcast ins Gespräch. Schön erst einmal, dass Sie jetzt dabei waren hier bei Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss!